Sucht und Suchtgefahr, das ist das Thema heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie alle wieder hier eingeschaltet haben und jetzt in dieser Stunde mit dabei sind, wenn wir unsere Reihe fortsetzen. Sucht und Suchtgefahr, eine Credo-Reihe mit Professor Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Ja, wir sind heute im dritten Teil dieser Reihe und da scheint es ein bisschen heikel zu werden. Vielleicht auch, mag der ein oder andere denken, etwas skurril. Sucht und Religion ist nämlich das heutige Thema. Bereits in den ersten beiden Folgen dieser Reihe, in denen es zum einen um das Wesen der Sucht ging und dann auch um die Merkmale, die Erscheinungsformen der Sucht, da haben wir gesehen, wie sehr dieses Thema doch in, sagen wir mal, anthropologisches Kernland vorstößt, also in einen Bereich, der wirklich den Menschen als Ganzes betrifft und dass wir es hier keineswegs mit einem Randthema, etwa im medizinischen oder therapeutischen Sinne zu tun bekommen, sondern mit einem weit verzweigten, wie man so vor 20 Jahren gern und viel sagte, hochkomplexen allgemein menschlichen Phänomen. Ein Phänomen, das in all seinen vielfältigen Formen scheinbar vor keinem Menschen, sei es nun als wirklich akute Bedrohung oder sei es als eine vorübergehende Anfechtung, Halt macht. Und da sind wir auch schon bei der Religion. Sucht und Religion, da überschneiden sich viele Bereiche, die streifen sich nämlich stellenweise auch so heftig, dass man das ein bisschen mehr als nur ein paar Kratzer dabei herauskommen und entstehen. Sucht und Religion ist also heute das Thema, die Zusammenhänge, was sie für Gemeinsamkeiten haben, was Sucht und Religion miteinander verbinden mag. Darüber wollen wir also in der heutigen Credo-Sendung in dieser Stunde ein wenig sprechen. Und zugeschaltet ist uns dazu wieder Professor Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe von der Universität Osnabrück. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
Einen schönen guten Abend, Herr Dornis.
Vielen Dank, Professor Balkenohl, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen hier für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Und vielleicht für all diejenigen, die die vergangenen Folgen nicht gehört haben, vielleicht schauen Sie für uns eingangs, bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch einmal auf die Ergebnisse, die Sie uns in den vergangenen Folgen präsentiert haben.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir hatten zwei oder drei Eingangssätze vorangestellt. In jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, hatten wir gesagt. Und wir hatten ein Wort von Friedrich Wilhelm Nietzsche genannt, der das Suchtgeschehen sehr eng zusammengefasst hat. Im innersten Doppelpunkt, nicht wissen, wo hinaus, Punkt, Leere, Ausrufungszeichen, Versuch mit Rausch, darüber hinwegzukommen. Ich sage es noch einmal, im Innersten nicht wissen, wo hinaus. Leere, Versuch mit Rausch, darüber hinwegzukommen. Noch deutlicher und knapper kann man das Thema der Sucht, der Suchtgefahr wohl kaum kennzeichnen. Und August Witter sagt, was in der Süchtigkeit erstrebt wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich oder als langweilig empfunden wird. Und wenn wir diesen Fragen nachgehen, haben wir uns die Mühe gemacht, die Situation des Menschen in der Welt heute in einigen Punkten herauszustellen. Das ist nämlich einmal die Fähigkeit zur Freude geringer geworden. Euphorie aber in vielgestaltigen Formen zugenommen hat. Zur Situationsanalyse des heutigen Menschen zählt auch seine deutliche Konsumorientierung. Wenn der Mensch hier okkupiert wird, dann wandelt sich das sinnerfüllte Dasein zur angstvollen Sorge, bei welcher er tatsächlich zunehmend leidet. Weiterhin hatten wir gesagt, die einseitige Orientierung auf Leistung und Ertrag, ohne immer die Entfaltung des Seelenlebens zu fördern. Dann die eindeutigen Kommunikationsprobleme, die zur Vereinsamung im rationalistischen Massendasein führen, sodass wir auch sagen können, in jeder Sucht steckt eine Ich-Sucht, also die Vereinsamung des Menschen. Weiterhin die eindeutigen Kommunikationsprobleme, die damit natürlich im Zusammenhang stehen, die zur Vereinsamung des Menschen beitragen und schließlich auch der Einschlag ins Depressive. Diese niedergedrückte Stimmungslage versuchen viele, wenn auch vergebens, durch euphorische Zustände zu kompensieren. Euphorie ist eine unechte, unausgerichtete Heiterkeit, eine künstliche Steigerung des Selbstwertgefühls und des Eigenmachtbewusstseins. Verbunden mit euphorischen Zuständen sind oft erhöhte Betriebsamkeit sowie geradezu abnormer Beschäftigungsdrang mit hoher Reizbarkeit. Aber auch das Gegenteil kann eintreten. In medizinischem Zusammenhang besagt Euphorie ein subjektives Wohlbefinden Schwerkranker. In einem allgemeinen Sinne, so sagt wir, kann Euphorie als gehobener Gemütszustand bezeichnet werden, der aber der realen Lage nicht adäquat ist. Insbesondere unter Euphorie die Vorliebe für rauschähnliche oder rauschhafte Zustände gehobenen Wohlbefindens gemeint, die unter anderem durch Drogen und Rauschmittel, aber auch durch andere Mittel, zum Beispiel durch Erzeugnisse der Vergnügungsindustrie, erreicht werden können. Unter den verschiedenen Erscheinungsformen der Euphorie verdienen Sucht und Rausch besonders hervorgehoben zu werden, weil in ihnen besonders die Selbstbezogenheit des Menschen deutlich wird. Denken Sie an das Wort, jede Sucht ist eine Ich-Sucht. Jede Sucht ist nicht nur eine Sehnsucht, jede Sucht ist auch eine Ich-Sucht. Was in solchen Zuständen, euphorischen Zuständen erreicht wird, in solchen euphorischen Zuständen erreicht wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich empfunden wird und Angst hervorruft, beziehungsweise Furcht und Angst steigert, wird es am Anfang als Leitwort gesagt. Durch die weite Verbreitung ist Euphorie längst zu einem gesellschaftlichen Problem und Phänomen geworden. Für die helfende Bemühung im Blick auf die Betroffenen führt daher die Beantwortung der Frage weiter, was der in der Euphorie Befangene entbehrt hat und wie das Entbehrte nachgeholt werden kann. Dem menschenkundig geschulten Blick kann es nicht verborgen bleiben, dass jegliche Euphorie ein Mangelzustand zugrunde liegt. Für personelle Hilfe, insbesondere für jegliche Prophylaxe, ist es daher erforderlich, die personalen Ursprünge der gesellschaftlichen Erscheinungsformen, ja also der Euphorie, zu ergründen. Während Freude, wir sagten zu Beginn, dass die Fähigkeit zur Freude geringer geworden ist in unserer Zeit, während Freude aus gelungenen Begegnungen und Beziehungen erwächst, ist der Euphorie eine Ich-Zentriertheit und Ich-Verkrampfung liegt hier zugrunde, die andere nur geringen oder keinen Anteil lässt. Daher das Wort, ich sage es noch einmal, jede Sucht ist auch eine Ich-Sucht. Und solche Erscheinungsweisen stellen sich im Lebensprozess nicht plötzlich ein, sondern haben gewöhnlich eine lange Werdegeschichte, oft eine lebenslange Werdegeschichte. Menschen, die statt Freude rauschähnliche Zustände gehobenen Wohlbefindens kennen, sind in der Regel schon auf der Frühstufe ihres Daseins um personale Kontakte, um gültige Begegnungen und Beziehungen jedenfalls sehr häufig betrogen worden. Euphorie statt Freude im späteren Leben ist dann eine Antwortreaktion auf einen solchen, man darf sagen, Betrug. So belastete Menschen haben es nicht gelernt, in gültigen Begegnungen und Beziehungen zu leben und dadurch Freude, die stets von Ausgelassenheit, Heiterkeit und Euphorie abzuheben ist, zu entfalten. Ausgelassenheit, Heiterkeit und Euphorie kann aufgesetzt werden, Freude aber nicht. Solche Menschen sind im späteren Leben nur selten in der Lage, sich und andere Menschen anzunehmen. Daher die Ich-Sucht. In jeglicher Sucht. Weil sie selbst nicht angenommen worden sind. Es erweist sich hier sehr häufig in pathogenetischer Sicht, also in der Sicht der Entstehungsgeschichte des Leidens, dass sehr häufig die frühen Sozialbeziehungen von Vernachlässigung oder von ängstlicher Überbesorgtheit gekennzeichnet waren. Und was die Folge solcher Ursprünge im späteren Lebenslauf ausmachen, ist die Tatsache, dass die Fähigkeit zur Freude geschwächt bzw. gelähmt werden kann. Ein Zustand gesteigerter Angst, ein Zustand innerer Leere, wie wir zu Beginn sagten, stellt sich ein, was der Mensch aber selten wahrhaben will. Er sucht die Zustände der Vereinsamung, der Leere, der Angst durch Euphorie zu kompensieren, auszugleichen. Und da selbst unter der erfolgreichen Rolle sozialer Gültigkeit ist oftmals sehr viel angsterfüllte Euphorie verborgen, die sich häufig bis zur Vernichtungsangst mit Selbstmordtendenzen steigern kann. Angst ist jeglichem euphorischen Zustand immanent. Euphorie ist in ihrer Höchststeigerung aber nur von kurzer Dauer. Angst aber bleibt. Da der Mensch jedoch in angstfreien Relationen zu leben und in seinem Glückstreben Dauer sucht, so ist eine planlose Unrast des euphorischen Lebens keine Seltenheit. Es zeigt sich oft ein verstärktes Streben, euphorische Zustände immer häufiger zu erleben, nämlich um Angst und Leere zu übertönen. Und an dieser Stelle wird aber schon sehr deutlich, dass Euphorie personale Freude nicht ersetzen kann. Denn die Lebensschwierigkeiten, die Lebensantinomien werden nicht überwunden, sondern gesteigert. Das heißt, der Leerraum der Angst wird mehr und mehr ausgeweitet. Und mit der Euphorie haben wir es zusammen auch mit Selbsttäuschung zu tun. Es handelt sich nämlich in der Euphorie um ein gefährliches Symptom von Selbsttäuschung. Der in der Euphorie verstrickte Mensch verspürt, mehr unbewusst als bewusst, dass sein Leben nicht in gültigen Begegnungen und Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott dem transzendenten Du des Menschen verläuft. Der Euphoriker ist vereinsamt. Er leidet an dem Mangel personaler, persongemäßer Kontakte. Dass das Problem des Unglaubens mit all unseren Schattierungen zu diesem Problemkreis gehört, steht heute außer Zweifel. Bereits Nietzsche, den wir eben schon genannt hatten, hatte das Wort vom Unglauben ausgesprochen und so wörtlich Nietzsche: Der Unglaube, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten, sind vielleicht die deutlichsten Kennzeichen des Unglaubens. Nietzsche, der ja hinter Fassaden geguckt hat, die man von seinen Lebzeiten den Vorwurf macht, er würde ja die Seele ausziehen, das könne man nicht tun. Aber er hat die tiefsten Ursprünge erkannt und ohne Nietzsche wäre keine Tiefenpsychologie aufgekommen, ganz am Rande gesagt. Und da haben wir auch schon einen Hinweis auf die Machtsucht, worauf wir noch zu sprechen kommen. Der Kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Ein so angedeutetes Machtstreben ist ebenso eine Folge gesteigerter Euphorie wie verminderter Freude im Lebensprozess. Darüber hinaus ein Zeichen für den genannten Glaubensverlust, der heute in Welt und Kirche verbreiteter ist, als weithin angenommen wird. Seit Ursprünge und Symptome vom Unglauben erforscht worden sind, kann es heute besser gelingen als früher, personengemäße Hilfen für das Einüben des Glaubens, aber auch des humanen Hoffens und Liebens aufzuweisen. Und ein Punkt müssen wir noch nennen zum Verständnis des psychosozialen Zusammenhanges. Der genannten Erscheinungsformen müssen wir anmerken, dass der Mensch, der sich der Selbsttäuschung hingibt, vorher von anderen Menschen enttäuscht und getäuscht worden ist. Die Selbsttäuschung ist dann eine Antwort, eine Reaktion. Das heißt konkret, berechtigte Erwartungen und Forderungen nach personengemäßer Hilfe im Prozess des Werdens und Reifens sind nicht erfüllt worden, sodass sich über kompensatorische Tendenzen bis hin zu euphorischen Zuständen ein Defizit in den personalen und sozialen Relationen zeigt. Die in der Euphorie immanente Selbsttäuschung erweist sich ebenfalls als eine Antwortreaktion auf ausgefallene und unentwickelte personale Kontakte. Und damit sind wir bei dem Punkt der Erscheinungsformen der Süchte. Diese sind vielgestaltiger, als heute angenommen wird. Suchtphänomene sind mannigfacher als der Gesamtzusammenhang der sehr ernstzunehmenden Drogengefährdung. Denn der Drogenmissbrauch zahlreicher Menschen heute gehört, streng genommen, nur zu einem Bereich von Süchten. Von dem Sprachgebrauch werden mit dem komplexen Begriff Sucht leibliche, seelische und geistige Vorgänge beschrieben. Sucht kommt sprachlich von Sichtum. Und jede Sucht ist eben eine Form von Sichtum. Werden zwar zu Begriff zu Beginn gesagt, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, das ist auch richtig. Und jede Sucht ist eine Ich-Sucht, auch das ist richtig. Aber jede Sucht ist ebenfalls eine Form von Sichtum. Und Sichtum gibt es eben in leiblicher, seelischer und geistiger Hinsicht. Die Sprache macht darauf aufmerksam, zu den primär leiblichen den somatisch bedingten Suchtformen zählen unter anderem Schwindsucht, Fettsucht, Magersucht, Wassersucht, Schlafsucht und so weiter. Da die Erscheinungsformen dieser Süchte nur vordergründig somatisch, also leiblich sind, können sie auch durch rein somatische, den Leib betreffende Behandlungen auf Dauer nicht geheilt werden. Der Mensch als Person ist eine Einheit von Leib, Seele und Geist. Und auch in den unterschiedlichen Formen der Erkrankungen und der Süchte, wie die Leib-Geist-seelische Einheit des Menschen sichtbar. Zu den vorwiegend psychisch bedingten Suchtformen zählen unter anderem Esssucht und Trinksucht. Entartet nämlich Essen und Trinken zur Sucht, dann ist hier bereits ein drängendes, unwiderstehliches Verlangen wirkmächtig, welches ein Wohlbefinden, einen Zustand gehobener Stimmung verschaffen soll. Noch deutlicher gehört zu diesen Erscheinungsformen die Sucht nach bzw. die psychische Abhängigkeit von Alkohol, Tabak, Kaffee, Tee, ebenso das süchtige Streben nach Rauschmitteln wie Opium, Morphium, Heroin, Kokain, Medikamenten, die Barbiturate und Opiumderivate enthalten zum Beispiel. Die Erfahrung lehrt, dass es zahlreiche Patienten gibt, die im Krankheits- und Heilungsprozess solcher und ähnlicher Mittel bedürfen, ohne süchtig zu werden, selbst nach monatelanger Verabreichung therapeutischer Dosen. Aus welchen Gründen andere einem Medikament oder einem Rauschmittel in süchtiger Weise verfallen, das ist eine Frage, die unter Gesichtspunkten von Medizin und Chemie allein nicht beantwortet werden kann. Da der ganze Mensch in seinem seelischen und leiblichen Prozessen gesehen werden muss. Es gibt weitere Erscheinungsformen von Süchten, die man eher dem geistigen Bereich zuordnen kann. Zu ihnen zählen Erwerbssucht, Habsucht, Geltungssucht, Machtsucht, Ruhmsucht, Prahlsucht, Kritiksucht gibt es auch, auch Geschwindigkeitssucht und ähnliche Formen, auch Streitsucht, Formen, die insgesamt ein Ausdruck der geistig-seelischen Verfassung des Menschen sind. Habsüchtige Menschen sind echt süchtig. Oft geht Habsucht und Geltungssucht Hand in Hand. Und wenn es manchmal hieß, ich habe die Ehre, müsste es korrekter heißen, ich ehre die Habe. Insgesamt wird man sagen können, dass der Mensch heute von den verschiedenartigsten Süchten bedroht ist. Bei aller Unterschiedlichkeit einzelner Suchtformen kommen sämtliche in einem Punkte überein. Und das müssen wir deutlich sehen. Süchte sind Signale, die einen Notstand in dem Entfaltungsprozess des Menschen anzeigen. Konkret besagt das, es handelt sich um Phänomene, die eine seelische Not des Menschen in dem Prozess des Lebens anzeigen. Und dann kommen wir zu dem Thema der Merkmale der Süchte, das Thema, das wir auch kurz zusammenfassen wollen, um dann unser eigentliches Thema zu erörtern. Zunächst hören wir ein paar Klänge Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute wieder mit Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück und seiner Reihe zum Thema Sucht und Suchtgefahr. Heute sind wir im dritten Teil mit dem Thema Sucht und Religion. Im ersten Teil seines Vortrags hat Professor Balkenohl einen kurzen Rückblick auf die Eingangsfolgen, die ersten beiden Folgen, geworfen. Dabei sind wir noch zunächst einmal die Klärung, was ist überhaupt Sucht? Die Sucht versucht, einen Zustand innerer Leere zu betäuben, einen Zustand, der für die Betroffenen bedrohlich ist, der ihnen Furcht und Angst macht. Resultiert daraus, dass diese Menschen versuchen, etwas sehr früh Entbehrtes von ihren Anforderungen, ihren Begehren, alles, was ihnen früh versagt wurde in ihren personalen und sozialen Beziehungen, dieses Defizit dann aufzuholen. Sie sind daher weniger fähig zu echter Freude, die eben immer personal und sozial orientiert ist, die ihre Gestalt aus den gelingenden Beziehungen gewinnt, und das Gegenteil dazu oder das Pendant dazu ist eben die Euphorie, ein rauschhafter Zustand, der versucht, die innere Leere zu betäuben, der auch ein weiteres Merkmal offensichtlich werden lässt der Sucht, nämlich die Ich-Zentriertheit. Die rauschhaften Zustände der Euphorie vermögen nicht an personale Kontakte anzuknüpfen, so wie eben die Freude dies kann. Und dadurch wird die Fähigkeit zur Freude einfach gelähmt und die Angst wird nicht geringer, sondern sie wird größer. Die Euphorie kann eben die personale Freude nicht ersetzen, sondern die, wie es Professor Balkenohl nannte, Lebensantinomien werden nicht überwunden, sondern sie werden gesteigert und die Angst kann sich weiter ausbreiten. Daher resultiert auch als weitere Folge daraus immer in der Sucht eine Form der, in dieser Ich-Zentriertheit eine gleichzeitige Form der Selbsttäuschung, weil sie eben mit dem falschen Mittel versucht, das Defizit in den personalsozialen Relationen zu kompensieren. Unter Sucht kann nicht nur das verstanden werden, was wir so im engeren Sinne eigentlich mit Sucht verbinden, zum Beispiel eine Drogenabhängigkeit, sondern es gibt sehr vielfältige Formen in leiblichen, seelischen und geistigen Vorgängen der Sucht. Darin zeigt sich vor allem, dass eben immer von der Sucht der ganze Mensch betroffen ist, und deswegen muss auch immer der ganze Mensch gesehen werden, wenn man versucht, eine richtige Antwort eben darauf zu finden, was jetzt für den Süchtigen wirklich notwendig ist, was er wirklich braucht, und dazu ist er eben als ganzer Mensch betroffen und muss auch als ganzer Mensch gesehen werden. Süchte sind Signale, die einen Notstand im Entfaltungsprozess des Menschen anzeigen, ein Signal für einen seelischen Notstand. Wir sind nun gespannt, wie es weitergeht. Professor Balkenohl, bitte.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Wir wollen noch einen Blick werfen auf die Merkmale der Sucht. Ein Grund- und Leitgedanke für das Verständnis, der in Sucht geraten, ist folgender. Erstens, alles, was dem personalen und sozialen Reifungsprozess des Menschen dient, kann in Süchtiger, also in exzessiver Form erstrebt und daher missbraucht werden. Ich sagte, alles, was dem Menschen dient, kann in Süchtiger, also in exzessiver Form erstrebt und daher missbraucht werden. Zweitens, bei den zahlreichen Formen der Sucht hat der Mensch schon früh viel an personaler Zuwendung entbehrt. Und drittens, durch süchtige Streben wird kompensatorisch der Versuch unternommen, das Entbehrte nachzuholen. Viertens, der Süchtige versucht stets, ein Vielfaches von dem, was er entbehrt hat, nachzuholen. Und schließlich, in der Sucht versucht der Mensch, mit falschen Mitteln das Defizit aufzuholen. So gerät er immer tiefer in die Notsituation hinein. Die Sucht nimmt stärkere Formen an. Und daher ist die wichtigste Frage für das Verständnis, insbesondere für die Hilfeleistung, sozusagen schon ein Vorausblick für die nächste Sendung, für die Hilfeleistung bei süchtigen Menschen. Die wichtigste Frage lautet daher, welche Defizite zeigen die Erscheinungsformen an? Was hat der Mensch im Lebensprozess entbehrt, Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Ich sage dieses wichtige Wort noch einmal zum Verständnis der Sucht. Welche Defizite zeigen die Erscheinungsformen an? Was hat der Mensch im Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Wir können jetzt schon sagen, berechtigte Erwartungen und Forderungen. Nach persongemäßer Hilfe sind im Lebensprozess des Menschen nicht erfüllt worden. Später zeigt sich dann in der Kompensation der Versuch, den Mangel an personalsozialen Relationen auszugleichen. Im Grunde zeigen alle Suchtformen ein Defizit in den menschlichen Begegnungen und Beziehungen an. Und wir können schon sagen, und hatten auch schon darauf hingewiesen, Sucht ist ein Symptom von Kommunikationsnot. Im Lebensprozess des Menschen gibt es berechtigte Erwartungen und Forderungen, insbesondere nach personengemäßer Zuwendung, Liebe, Hilfe, die rechtzeitig erfüllt werden müssen. Defizite in diesen Prozessen menschlicher Kommunikation, in denen humane Begegnungen und Beziehungen führen im späteren Leben zu zahlreichen Kompensationsversuchen, wozu sämtliche Erscheinungsformen der Süchte zählen. Unter solchen Gesichtspunkten betrachtet, handelt es sich bei den Süchten auch um Fluchterscheinungen vor der Wirklichkeit, als Flucht vor den personalen und sozialen Anforderungen des Lebens, denen der Mensch nicht gewachsen ist, weil eben die frühen sozialen Erfahrungen die ersten Kommunikationsphasen krisenhaft verliefen. Die Reaktion auf solche Entfaltungsverzüge ist folgende. Immer, wenn der Mensch in den Prozessen der Kommunikation, in den personalen und den sozialen Miteinander gefordert und angefordert wird, empfindet er diese Vorgänge als belastend, als unerträglich und flüchtet in die Selbstisolation des Rausches der Sucht. Damit wird auch deutlich, was wir zu Beginn wiederholt sagten, in jeder Sucht steckt nicht nur eine Sehnsucht, auch jede Sucht ist eine Ich-Sucht. Somit die Sucht als Mangelsyndrom zu verstehen, als den Mangel an gelungenen Kontakten, an Begegnungen und Beziehungen. Es zeigt sich, dass in der Sucht eine extreme Kommunikationsnot des Menschen signifikant wird. Wie sehr süchtig gewordene Menschen sich in einer ausweglosen Situation befinden, machen die verzweifelten Versuche deutlich, durch Suchtmittel die Not der Vereinsamung, der Verzweiflung und der Angst zusammen mit Leidensgenossen zu überwinden, während eben durch den Missbrauch der Mittel die Reste menschlicher Begegnungen und Beziehungen weiterhin geschwächt werden bzw. aufgehoben werden können. Die erstrebten Heilmittel erweisen sich oftmals nicht als Hilfe, sondern führen noch tiefer in die Not der Vereinsamung. Und daher ist das Wort, das wir eben gehört haben, so wichtig. Was hat der Mensch entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Nämlich der indirekte Anforderungs- und Fragegehalt in jeglichem süchtigen Streben rückt damit in das Licht. Wenngleich hier die alarmierenden, die negativen Symptome süchtigen Strebens in ein deutlicheres Licht rücken, wird aber auch, ich darf mal so sagen, der positive Gehalt der Sucht einsichtig. Im Suchtgeschehen fordert der Betroffene indirekt Hilfe im Prozess seines Werdens, seines Reifens. Und da sich die Ausfälle letztlich als Defizite in den Beziehungen zu den auch von genannten Grundgestalten der Weisen handelt, es sich beim süchtigen Streben vor allem um indirektes Fragen nach eben diesen primären Beziehungspersonen. Der Mensch sucht die Entbehrungen in exzessiver, das heißt in ungeordneter Weise nachzuholen. Und damit sind wir schon mitten in dem Punkt Sucht und Religion. Wir werden ein paar Klänge Musik hören, um dann dieses Thema zu vertiefen.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit dem Thema Sucht und Suchtgefahr. Es ist eine Reihe mit dem dritten Teil. Heute geht es um Sucht und Religion. Die Merkmale der Sucht, darum ging es uns jetzt bislang nochmal. Es kann von der Sucht alles erstrebt werden und sie versucht kompensatorisch nachzuholen, was sie schon sehr früh entbehrt hat, und zwar versucht sie da auch stets ein Vielfaches davon nachzuholen mit den falschen Mitteln. Und deswegen lautet eben die Kernfrage, welche Defizite zeigt die Sucht an, die sie nachholen möchte? Wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Was ist eigentlich dasjenige, was eben angezeigt wird? Und ja, das sind natürlich alles alarmierende Symptome, die wir in der Sucht erleben, aber eben in dieser Frage, welches Defizit sie anzeigt, welche Defizite, was wurde entbehrt, darin steckt in gewisser Weise auch, wenn man es so sagen darf, ein positiver Gehalt, nämlich eine indirekte Hilfeforderung, ein indirektes Fragen nach primären Beziehungspersonen, und das leitet nun wiederum über zu unserer Kernfrage heute, nämlich dem Verhältnis von Sucht und Religion. Bitte, Professor Balkenol.
Ja, danke schön, Herr Donne. Sucht und Religion. Wir müssen eigentlich sagen, Sucht und Religio. Das Wort Religion kommt ja von dem Wort Religio. Und Religio heißt Bindung, auch Rückbindung. Ur- und Grundbedingung für das menschliche Leben, für das Werden und Reifen des Menschen ist nämlich Religio im Sinne von Bindung. Die erste Religio im Lebensprozess des Menschen ist eine Bindung, die sich im familiären Erlebnisraum ereignet. Ursprünglich handelt es sich um die Bindung an die Mutter, sodass die Relation Mutter-Kind zu Recht als die Urbindung, als die Urreligio, als Religio Primaria bezeichnet worden ist und bezeichnet werden darf. Menschenkundlich gesehen sind die Ursprünge von Religio, von Bindung, also im weiteren Sinne auch im familiären Erlebnisraum zu suchen. Die Familie stellt ein Gefüge von Gefühlsbindungen dar, welche die Gattenliebe zum Zentrum hat und die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern umfasst. Die Entfaltung des menschlichen Urtrauens zum Personenvertrauen als Voraussetzung für die Befähigung, hoffen, lieben und glauben zu können, ereignet sich durch frühe familiäre Bedingungen und Bindungen. Die Beziehungen des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott, dem transzendenten Du des Menschen, sind von den Bindungen im Erlebnisraum der Familie abhängig. Und auch im folgenden Punkt ist heute Klarheit gewonnen worden. bevor im Lebensprozess des Menschen eine gestörte, projektiv belastete Beziehung zu Gott eintritt, ereignete sich zuvor ein Verstrittensein mit sich selbst und mit den Mitmenschen. Im süchtigen Menschen ist diese dreifache Relation von Grund auf gestört bzw. nicht personengemäß entfaltet worden. In der Entfaltung hat es Defizite gegeben. Die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und als Folge davon zu Gott. Mit der Erschütterung der Urreligio ereignete sich die Bindungsschwierigkeiten, oft auch die Bindungslosigkeit im personalsozialen Bereich. Aber auch die desorientierte Bindung etwa an Gegenstände, an Suchtmittel, sodass das süchtige Streben nach materiellen Gütern bis hin zur Vergötzung der Suchtobjekte führen kann. Im äußersten Notstand lebend geht es dem Süchtigen bei Kontakten mit der Umwelt stets um seine eigene Person. Sachgüter sowie Menschen versucht er rigoros in seinen Dienst zu nehmen. Dieses exzessive und die Umwelt höchst belastende Streben muss als Sehnen und Anfordern vorenthaltener Qualitäten in den personalsozialen Bindungen verstanden werden. Nicht adäquate personengemäße Bindungen im Sinne von Fixierungen an Sachwerte oder an Personen müssen dann als Ersatz für echte, gelebte Religio herhalten. Hier liegen die eigentlichen Fragen und Probleme, welche in menschenkundiger Sicht einer Aufhellung bedürfen. In aller Deutlichkeit muss heute gesehen werden, eine tiefgreifende Hilfe für die in den Notstand geratenen süchtigen Menschen ist in Abdichtung gegenüber Theologie und Anthropologie nicht möglich, da es sich bei sämtlichen Suchtformen zugleich um religiöse Phänomene handelt. Wir können sogar sagen, Sucht ist eine Pseudo-Religion. Inwiefern? Echte Religio, also Bindungen, wie wir gesagt haben, Rückbindungen, fordert den Einsatz des ganzen Menschen unter Einbeziehung aller seiner Kräfte, insbesondere der urmenschlichen Kräfte, Hoffen, Lieben und Glauben. Weil aber aufgrund der Bildungs- und Bindungsdefizite und der nicht entfalteten Kräfte, der nicht entfalteten Urpotenzen, der Einsatz der gesamten Person vom Süchtigen nicht geleistet werden kann, flieht er in die Pseudoreligion der Sucht. Und, das ist wichtig, dabei ereignet sich die Ganzhingabe, die Totalbindung an Dinge wie Suchtmittel oder die Hingabe an die eigene Person, wie in Erscheinungsformen von Machtsucht und Geltungssucht besonders deutlich wird. Der Mensch aber, und das ist ein Kernsatz eben dieses Gedankenganges, der Mensch aber ist auf Totalbindung hin angelegt. Es ist nur die Frage, in welcher Weise er sie verwirklicht. Wenn die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott gestört ist, dann wird das gesamte Leben von einem Vertrauensmangel, darüber hinaus von einem Unsicherheitsgefühl beherrscht. Auch ein schwaches Eigenmachtbewusstsein sowie ein labiles Selbstwertgefühl sind Erlebnisformen, die bei näherem Zusehen in den mannigfachen Suchtformen mitschwingen. Aufgrund der inneren Not versucht der Mensch nun, das Elendsgefühl kompensatorisch zu überwinden durch Genießen, durch Besitzen oder durch das Streben, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Diese Versuche müssen immer wieder scheitern, da der Lebenssinn in der Betäubung von Insuffizienzgefühlen, von Gefühlen der Unzulänglichkeit nicht gefunden werden kann. Die bei vielen süchtigen Menschen zu beobachtende Unruhe und Hektik hat ihren Wurzelgrund darin, dass sie eben die Betroffenen beeinträchtigt und zurückgesetzt fühlen, ohne zu ahnen, woher diese Gefühle stammen. Das hektische, süchtige Streben wiederum erschwert oder behindert die gültige Beantwortung der Frage nach Herkunft und Ziel des Lebens. Die Frage, die auch hier im Mittelpunkt steht, wenn man tief genug hinschaut. Der von Sucht bedrohte Mensch irrt somit in einem ausweglosen Kreis, sucht aber aus der Tiefe seiner Person nach einem Ausweg und zeigt durch die Symptome, also durch die Erscheinungsformen, die innere Not an. Daran knüpft sich mehr unbewusst als bewusst die Bitte um Hilfe, also das zentrale Thema, welches wir beim nächsten Mal versuchen, eine Antwort näher zu führen. Die Pseudoreligion der Sucht, es ereignet sich also die Ganzhingabe, die Totalbindung an Suchtmittel oder die Hingabe an die eigene Person, auch die Hingabe an andere Personen. Die Totalhingabe kann sich ereignen. Der Mensch aber ist auf Totalbindung hin angelegt, hatten wir gesagt. Und es ist die Frage, in welcher Weise er sie verwirklicht. In der Hinsicht haben wir ein Stück Freiheit. Aber nicht, ob wir auf Totalbindung angewiesen sind oder nicht. Angelegt sind oder nicht. Der Mensch ist auf Totalbindung angelegt. Es ist nur die Frage, in welcher Weise er sie verwirklicht. Und damit haben wir schon herausgefunden, dass es im Süchtigen den Notruf, einen Notruf gibt. Und wenn wir dann einen Blick werfen auf Prophylaxe und Therapie, dann können beide letztlich nur dann Erfolg haben, wenn der aus der Tiefe der Person kommende Notruf der Süchtigen vernommen wird und wenn intuiert wird, wo die eigentlichen Defizite liegen, die zur Sucht disponieren. Das heißt aber, nur dann kann über kurzfristige Linderungen hinaus den bedrohten Menschen geholfen werden, wenn die in ihm angelegten Kräfte, Urkräfte des Hoffens gegen Verzweiflung, des Liebens und des Glaubens für gültige personale Bindungen und Kontakte entfaltet werden. Dies muss die erste und letzte Aufgabe aller helfenden Bemühungen sein. Die Urkräfte des Hoffens, Liebens und Glaubens müssen entfaltet werden. Sonst gibt es Defizite der Hoffnung wie Vermessenheit und Verzweiflung. Die Defizite des Liebens, die wir heute allenthalben sehen. Und die Defizite des Glaubens. Diese Punkte, diese Kräfte müssen im Süchtigen signalisiert werden, damit die Urbindung, die Urreligio wieder greifen kann im Leben des Menschen, in der Beziehung zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott. Mit diesen Bemerkungen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Und ich bedanke mich.
Credo, der Glaube der Kirche, mit der Reihe Sucht und Suchtgefahr, heute mit dem dritten Teil Sucht und Religion mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Ja, Religion, Religio, so heißt es ja ursprünglich, es ist Rückbindung. Da handelt es sich also um eine ganz ursprüngliche Bindung, eine Totalhingabe, wenn man so will, eine Totalbeziehung, die sich äußert in der, wie es auch genannt wurde, Religio Primaria, der Urbindung in der Mutter-Kind-Beziehung. Hier also sind oft in den familiären Beziehungen, in diesem Bindungsgefüge, in dem eigentlich diese personalen Kräfte des Hoffens, des Liebens, des Glaubens, wie wir sie in der Religion finden, wo sie sich ereignen, entwickeln müssen, da ist offensichtlich da etwas schief gegangen, und das kann dann eben im Leben auch zu dieser Pseudo-Religion, wie Professor Balkenohl das genannt hat, der Sucht, die ein Ersatz sein soll für die echte gelebte Religio, die echte Rückbindung, die ja den ganzen Menschen fordert, und der Mensch ist auf diese Totalbindung hin angelegt. So war es, hat es am Schluss Professor Balkenohl noch einmal sehr deutlich gemacht, der Mensch ist auf Totalbindung hin angelegt. Wie er die verwirklicht, in welcher Weise, in welche Richtung die dann geht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da ist der Mensch völlig frei, aber nicht frei ist er darin, dass er eben auf diese Totalbindung hin angelegt ist. Herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für diese Stunde, für diese Ausführungen. Wir haben eine Anruferin in der Leitung. Ich darf Sie nun in der Sendung begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Balkenohl.
Ja, grüß Gott.
Ja, ich habe ein Problem. Also mein Mann ist suchtkrank schon sehr, sehr lange. Er hat eine Sammelleidenschaft und ich weiß nicht mehr, wo alles hin soll. Alles ist voll, Keller, Zimmer. Also es ist einfach alles gefüllt. Jede Ecke wird ausgenutzt mit Sachen, die er findet, Flohmarkt kauft oder ja mitnimmt von der Mülltonne. Und wo eben etwas ist, was noch ein bisschen was ist, was man eventuell auch verkaufen kann auf dem Flohmarkt. Und das geht schon gar nicht mehr. Mein Mann ist ja schon jetzt 77 und ja, ich weiß nicht, wie ich helfen könnte, oder ich habe alles versucht.
Ja, die Situation, die Sie schildern, ist wirklich eine schwierige.
Ja.
Es ist sehr, sehr schwer, vermutlich ihm das deutlich zu machen, begreiflich zu machen, dass hier der Lebenssinn ja nicht gefunden wird in dem Dinge, die zum Teil ja doch auch nicht eigentlich wertvoll sind, jetzt angesammelt werden.
Ja. Also ich fand es sehr gut, alles, was Sie gesagt haben. Und es trifft wirklich auch alles zu, was Sie gesagt haben. Und
Und es wird schwierig, wenn jetzt im konkreten Einzelfall jetzt geholfen werden muss. Ganz sicherlich sind auch diese Symptome, die Sie geschildert haben, eine Frage nach Hilfe. Die Frage ist natürlich nur die, wie sie aussehen kann im Einzelfall. Dass die Kontakte nicht abbrechen dürfen und dass die Kontakte weiter gepflegt werden müssen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, denn ohne die Kontakte, gerade im Alter, Sie sagen, jemand ist 77, ich bin ja oft schon über 70, noch keine 77, ich bin erst 73.
Ne, also mein Mann ist nicht kontaktfreudig, also er hat Probleme, Kontakte. Mit Kontakten hat er Probleme auch.
Ja. Und darum ist es auch gerade wichtig im Alter, dass Kontakte gepflegt, weitergeführt werden müssen, damit diese Symptome, die Sie schildern, die Erscheinungsformen, nicht herhalten müssen für nicht weitergeführte Kontakte. Das halte ich für wichtig. Es könnte nämlich sein, dass solche Symptome gesetzt werden, aufgrund der Sehnsucht nach erfüllten Kontakten. Es könnte vielleicht sein, dass jetzt materielle Dinge herhalten sollen. was ja oft bei Suchtmitteln der Fall ist. Und ich sagte ja, alles, was im menschlichen Leben gebraucht wird, was der Mensch braucht in seinem Prozess des Lebens, alles kann in süchtiger Weise erstrebt und dadurch auch missbraucht werden. Im Einzelfall ist es eben so schwierig, den Menschen in seiner Not, denn oft steckt ja auch die Not des Menschen dahinter, die man ja seltener sieht, die Not des Menschen zu sehen und ihm zu helfen. Aber das ist ja das Ziel.
Glaube ich schon, dass da eine große Not dahinter ist. Weil er kann sich nicht befreien von diesem Ballast.
Ja, es kann zum Zwang werden.
Kann sich nicht befreien.
Ja, ja.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Gottes Segen für Sie.
Vergelt's Gott für alles.
Segens Gott. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Ja, Professor Balkenow, hier haben wir, ohne dass wir das aus der Ferne jetzt beurteilen können, die genaue Lage und die Hintergründe, aber oftmals ist es ja auch in solchen Fällen so, dass die Umwelt, den Nachbarn oder vielleicht entferntere Bekannte solche Signale dann oftmals gar nicht wahrnehmen. Wir nehmen das oft so als ein, naja, das ist so ein bisschen eine liebenswerte Eigenheit oder so etwas, oder der macht das halt gern. Und man sieht tatsächlich oftmals nicht die Not, die da wirklich angezeigt wird. Wir hören eigentlich diese Hilfeforderung, wie Sie es formuliert haben, äußerst selten.
Ja, so ist es tatsächlich. Und wir müssen auch Verständnis haben für die Menschen. Es darf also keine Verurteilung damit schwingen. Verständnis haben für den Menschen. Bei älteren Menschen ist es ja so, dass sie in ihrem Leben viele Notsituationen auch materieller Art mitgemacht haben. Und Kriegsereignisse mitgemacht haben. Und dass daher auch materielle Dinge für sie persönlich wertvoller erscheinen, als sie de facto heutzutage sind. Und das muss man dann vielleicht dabei sehen.
Und durch deren Besitz man dann oft diese Leere, von der Sie gesprochen haben, die Leere dessen, was ich eben entbehrt habe, scheinbar gefüllt werden kann.
Und dann doch nicht gefüllt wird.
Und dann doch nicht gefüllt wird und die Leere im Ende nur noch größer macht.
Ja.
Mhm. Herzlichen Dank, Professor Balkenow, für diese Stunde. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Für heute alles Gute, einen schönen Abend. Auf Wiederhören nach Osnabrück.
Ja, ich bedanke mich. Auf Wiederhören.